Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um das Porträt, getreues Abbild oder gekonnte Inszenierung. Beginnen wir mit unserem Rundgang durch die Geschichte des Porträts mit dem Bildnis des griechischen Dichters Homer.
Aus der Ilias. Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus, ihn, der entbrannt, den Achaiern unnennbaren Jammer erregte. Und viele tapfere Seelen der Heldensöhne zum Ais sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte, den Hunden und dem Gevögel umher. So ward Zeus' Wille vollendet, seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten Atreus' Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus. Das waren die ersten 8 Verse der Ilias. Der Zorn, Homer macht ihn zum zentralen Thema seines Epos. Der Zorn als Macht und Energie steht somit am Beginn der griechischen, der europäischen Poesie. Was aber ist der Zorn? Eine durchaus philosophische Frage. Seneca, 1. Jahrhundert nach Christi Geburt. Die übrigen Affekte haben ja noch irgendetwas Ruhiges und Friedliches an sich. Dieser hier ist ganz Erregung und Drang, rasend vor unbändigem Verlangen nach Schmerz, Waffen, Blut, dem Scharfrichter. Einem Verlangen, das keineswegs menschlich ist. Es ist ihm gleichgültig, was mit ihm passiert, solange er nur dem anderen schadet. Er wirft sich den Geschossen direkt entgegen und giert nach Rache, und wenn sie den Rächer selbst mit sich reißt. Aristoteles, 4. Jahrhundert vor Christi Geburt. Wer da zürnt, wo der Anlass und die Personen den Zorn rechtfertigen, wer in der rechten Weise zur rechten Zeit und die rechte Zeitdauer hindurch zürnt, dessen Verhalten findet Billigung. Das Zurückbleiben hinter der rechten Mitte aber, sei es aus einer Art von Temperamentlosigkeit, sei es aus irgendeinem anderen Grunde, ist Gegenstand der Missbilligung. Leute, die da nicht in zornige Aufwallung geraten, wo es geboten wäre, erscheinen als verkehrte Menschen, gerade wie diejenigen, die nicht in der rechten Weise, nicht zur rechten Zeit noch aus dem rechten Anlass zürnen. Wer nur wenig vom rechten Wege abweicht, sei es in der Richtung auf das zu viel oder auf das zu wenig, unterliegt keinem Tadel. Bisweilen lobt man diejenigen, die nicht weit genug gehen, und nennt sie sanftmütig. Die aber, die heftig zürnen, charaktervoll, als Leute, die zu leitender Stellung befähigt seien. Wie weit nun und in welcher Weise jemand vom rechten Wege abweichen muss, um Tadel zu verdienen, das lässt sich nicht leicht in bestimmten Sätzen formulieren. Denn die Entscheidung liegt je nach der Natur des Einzelfalles bei der unmittelbaren Empfindung. Michel de Montaigne. Wir machen einen großen Zeitensprung in das 16. Jahrhundert. Michel de Montaigne. Aristoteles sagt, der Zorn diene manchmal der Tugend und der Tapferkeit zur Waffe. Das ist wahrscheinlich. Jene indessen, die ihm widersprechen, antworten spaßig, dies sei eine Waffe nach ungewöhnlichem Brauch. Denn die anderen Waffen ergreifen wir. Diese ergreift uns. Unsere Hand führt sie nicht, sondern sie führt unsere Hand. Wir besitzen sie nicht. Wir sind von ihr besessen. Soweit drei Philosophen aus ganz unterschiedlichen Zeiten mit ihren Gedanken über den Zorn. Es wird deutlich, der Zorn ist eine übermenschliche Kraft, eine Kraft, die über das Maß hinausgeht. Der Mensch ist dem Zorn weitgehend ausgeliefert und kann diesen nur sehr bedingt gestalten, anders als zum Beispiel Ärger oder Wut. Ilias und Odyssee, die ältesten Denkmäler der griechischen Literatur und die größten und vollkommensten Epen nicht bloß der griechischen, sondern überhaupt aller Poesie. So steht es in Meyers Konversationslexikon von 1885. Über die Wirkung dieser beiden Werke lesen wir weiter. Der Einfluss der homerischen Gedichte auf die Entwicklung des griechischen Volkes war ungemein groß. Es ist vollkommen richtig, was Herodot sagt, dass Homer, nebst Hesiod, den Griechen ihre Götter gemacht hätten. Das heißt, die Autorität der beiden Gedichte war so mächtig, dass das, was hier von Göttern und göttlichen Dingen vorkam, für kanonisch gehalten wurde. Die religiösen Vorstellungen, welche jene beiden Dichter ausgebildet haben, blieben für die Hellenen zu allen Zeiten maßgebend. Auch auf das sittliche und staatliche Leben übten die homerischen Gedichte bedeutenden Einfluss aus. Und überhaupt waren sie für die Griechen die Grundlage aller höheren Geistesbildung. Ilias und Odyssee. Reichtum und Mannigfaltigkeit des Inhalts zeichnen sie aus. Ein großer Sinn atmet überall. Bald sieht man die verderblichen Folgen der Gewalttätigkeit und des Übermuts. Bald die Macht der Mäßigung und Vernunft. Gehorsam und Freiheitsliebe, Kriegszucht und Heldenmut werden empfohlen. Die Menschen erscheinen, wie sie sind. Alles ist Handlung, nichts müßig. Wir werden hingerissen, wir werden, ohne es zu merken, belehrt. Die Sprache ist einfach und schlicht, dabei aber wohltönend, anmutig, gleichmäßig dahinfließend, wie denn überhaupt in diesen Gedichten, auch bei den wildesten Ausbrüchen der Leidenschaft, eine wohltuende Ruhe des Ausdrucks herrscht. Diesen Vorzügen des Inhalts und der Form verdanken die homerischen Epen ihre Bedeutung für alle Zeiten. Sie sind ewig gültige Muster ihrer Gattung. Wer war Homer? Dies ist eine Frage, die die Gemüter seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden bewegt. Wer war Homer? Viele Rätsel und Vermutungen ranken sich um seine Person. Ich zitiere nochmals aus Meyers Konversationslexikon von 1885 und auch aus dem Brockhaus von 1894. Homer. Homer, der an der Spitze der griechischen Literatur stehende Dichtername. Die Alten hielten allgemein einen Dichter dieses Namens für den Verfasser der beiden großen Heldengedichte Ilias, worin Szenen aus dem Kampfe der Griechen und Trojaner um Troja, im Mittelpunkt der Zorn des Achilleus, und Odyssee, worin die Irrfahrten, die endliche Heimkehr und die Rache des Odysseus an den Freiern seiner treuen Gattin Penelope geschildert werden. Doch schon im Altertum war die Ansicht vorhanden, dass Ilias und Odyssee nicht von demselben Dichter und nicht aus demselben Zeitalter herrühren. Was über die Person des Homer berichtet wird, ist durchaus sagenhaft. Bekanntlich stritten sich im Altertum 7 Städte um die Ehre, Geburtsort des Dichters zu sein. Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis auf Zypern, Chios, Argos, Athen. Doch weist die ältere Überlieferung ziemlich bestimmt auf das äolische Smyrna als Heimat des Homer und die ionische Insel Chios als Stätte seines Wirkens hin. Hinsichtlich der Lebenszeit des Homer scheint so viel sicher zu sein, dass das Zeitalter, in dem sich die epische Poesie zu der Höhe erhob, die man dem Genie des Homer zuschreibt, zwischen 950 und 900 vor Christi Geburt fällt. Was über die Lebensschicksale des Homer mitgeteilt wird, stammt aus späterer Zeit, ist sagenhaft und ohne Glaubwürdigkeit. Zumal die Nachricht, dass er blind gewesen sei. Ihr widersprechen die vielen Schilderungen in seinen Gedichten von sichtbaren Gegenständen, die ein Blindgeborener nie mit solcher Treue und Schärfe hätte entwerfen können. Veranlassung zu dieser Vorstellung kann der blinde Sänger Demodokos in der Odyssee gegeben haben. Abgesehen davon, dass die Sage von blinden Sängern eine allgemeine, keine speziell griechische Volkssage ist.
In der Glyptothek gibt es eine berühmte Darstellung des frühgriechischen Dichters Homer. Es handelt sich um den Marmorkopf eines Greises mit deutlichen Alterskennzeichen wie Vollbart, Stirnfalten, Tränensäcke und tiefen Furchen um Mund und Nase. Aber auch mit Kennzeichen von Wohlstand und Würde. Sein langes Haar ist schön geordnet. Seine Stirnglatze ist geschickt verborgen, indem Haarsträhnen von der Kopfmitte aus nach vorne gekämmt und über die Glatze gelegt wurden. Die Binde im Haar lässt an einen Heros denken. In der Antike wusste man, dass der Dichter Homer gemeint ist mit diesem Porträt, das lange nach seiner Wirkungszeit entstanden ist und keinesfalls reale Gesichtszüge wiedergibt. Es ist ein Fantasieporträt. Der Greis hat geschlossene Augen, ein Kennzeichen für seine Blindheit. Diese überliefert der in römischer Zeit lebende Autor Lukian. Von ihm erfahren wir auch, dass man schon damals nur Homers Werke kannte, nichts aber zu seiner Person wusste, also weder Geburtsort noch Lebensdaten noch gar sein Aussehen kannte. Homer gilt als der früheste Dichter des Abendlandes. Heutzutage stimmt die Forschung weitgehend darin überein, dass er etwa in der zweiten Hälfte des 8. oder und in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts vor Christus gelebt hat. Allerdings ist umstritten, ob es ihn wirklich als Einzelperson gab oder ob mehrere, uns heute unbekannte Autoren hinter den Texten stehen. Das Porträt in der Glyptothek belegt auf jeden Fall, dass Homer bereits in der Zeit der Frühklassik und auch in der Römerzeit sehr berühmt war und deshalb ein fiktives Bildnis mit ganz klaren Charakteristika für Homer, also Alter und Blindheit, geschaffen wurde. Für uns ist der Marmorkopf auch deshalb so wichtig, weil er am Beginn der Tradition steht, dass Menschen mit einem Porträtbildnis abgebildet und gewürdigt wurden.
Nach dem großen Dichter zum großen Feldherrn, Alexander der Große. Aus dem Brockhaus von 1884. Alexander der Große, Sohn Philipps von Makedonien und der Olympias, einer Tochter des Molosserfürsten Neoptolemus von Epirus, war zu Pella 350 vor Christi Geburt geboren. Leonidas, ein Verwandter von mütterlicher Seite, Lysimachos und seit 343 Aristoteles waren seine Erzieher und Lehrer. Namentlich von letzterem erhielt er eine umfassende hellenische Bildung. Als Philipp zu Anfang August 330 ermordet wurde, ergriff Alexander, kaum 20 Jahre alt, die Zügel der Regierung, rächte des Vaters Tod und nötigte durch schnelles Zugreifen die Griechen ihm, wie bisher seinem Vater, die Hegemonie zuzugestehen und ihn als unumschränkten Oberfeldherrn in dem geplanten Perserkriege anzuerkennen. Alexander ist seinem persönlichen Charakter nach vielleicht der größte und genialste Held des Altertums. Abgesehen von der Frage, ob es ihm bei längerem Leben gelungen wäre, die Masse der eroberten Länder und unterjochten Völker vom Indus bis zu Adria in eine geordnete politische Gesamtheit zu bringen, ist doch gewiss, dass seine flüchtige, meteorähnliche Laufbahn, sowohl durch Aufrüttelung der Völker im Allgemeinen als auch durch Gründung griechischer Kolonien und Plätze, viele Keime zurückgelassen hat. Seine Herrschaft zerfiel nach seinem Tode, aber seine Nachfolger stifteten allmählich in den einzelnen Hauptteilen des großen Reiches Staaten, in denen mehr oder weniger die griechische Kultur wirksam und heimisch geworden ist. Alexander gestattete nur den bedeutendsten Künstlern ihres Faches, ihn zu porträtieren. Doch obwohl Alexander verbot, dass außer dem Maler Apelles, dem Steinschneider Prygoteles und Lysippus ihn jemand bildlich darstelle, ist er doch durch die Kunst vielfach verherrlicht worden. Und dann werden im Brockhaus von 1884 einige ausgewählte berühmte Beispiele genannt, darunter die nackte Statue in den Münchner Antiken.
Die Statue des Alexander Ronanini ist die einzige erhaltene lebensgroße Statue von Alexander dem Großen. Der bayerische König Ludwig I. hat sie 1814 in Rom aus dem Palazzo Rondanini erworben. Heute ist sie in der Glyptothek in München ausgestellt. Bereits der berühmte Kunsthistoriker und Begründer der Archäologie, Johann Joachim Winckelmann, hat die Statue als Bildnis des Alexanders gedeutet. Und zwar wegen einiger typischer Merkmale, die Alexander aufgrund seiner Biografie und aufgrund von schon in der Antike beschrifteten Porträts zugeschrieben werden. Das ist der athletische junge Körper, der in die Ferne schweifende Blick und die sogenannte Anastole, das heißt das aufgeworfene Haar über der Stirn. Zudem sind das die etwas längeren gelockten Haare und der fehlende Bart. Alle diese Merkmale passen auch bestens zu unserer Vorstellung des jungen, voranstürmenden und die Welt erobernden Heros. Auch bei der Statue in der Glyptothek stellt sich die eingangs aufgeworfene Frage: Was ist vielleicht authentisch, was Fantasie? Wie viel an Vorstellungswelt von einem Helden auf die Figur schon damals projiziert wurde, das erfahren wir über das dargestellte Thema. Beide Arme der Statue fehlen. Allgemein wird von Archäologen vorgeschlagen, dass der Held gerade dabei ist, vor dem Auszug in den Kampf seine Beinschienen anzulegen. Die Nacktheit stört dabei nicht, da es sich um die sogenannte Ideale, die personenüberhöhende Nacktheit der Griechen handelt. Also auch auf dieser Ebene eine Vermischung von Realität und Fantasie, denn in Realität kämpfte natürlich kein Mann nackt. Das Epos berichtet uns von dem berühmtesten griechischen Kämpfer vor Troja, von Achill. Auch dieser legt vor der Schlacht die Beinschienen an, die ihm seine Mutter Thetis geschenkt hatte. Gefertigt hatte sie der göttliche Waffenschmied Hephaistos. Allgemein wird angenommen, dass die Statue des Alexander Rondanini die historische Person von Alexander dem Großen meint, aber im Bildnis des mythischen Achill, der sich gerade die Beinschienen anlegt. Also eine Porträtstatue, in der Historie und Mythos verschwimmen. Wir wissen, dass Alexander selbst bereits zu Lebzeiten in die Nähe von Göttern gerückt wurde und er selbst diese Vorstellung von sich auch beförderte. Alexander beanspruchte sogar, ein Nachfahre des Achill zu sein.
Alexander wurde natürlich auch Gegenstand literarischer Darstellung. So hat Lukian von Samosata, der berühmte Satiriker der Antike, ihm in seinen Totengesprächen ein Denkmal gesetzt. Wir stellen uns also vor, wir seien im Hades und belauschten dort die berühmten Toten. Wer ist der Größte im ganzen Land? Um diese Frage geht es im 12. Totengespräch und Lukian legt Alexander folgende Worte in den Mund. Ich war noch sehr jung, als ich die Regierung eines von innen und außen erschütterten Reiches antrat. Ich fing sie damit an, es von allen Seiten zu befestigen, die Mörder meines Vaters zu bestrafen und alle griechischen Freistaaten durch die Zerstörung von Theben in Schrecken zu setzen. Und da ich von ihnen zu ihrem obersten Feldherrn erwählt worden war, hielt ich es zu klein für mich, mir an meinem makedonischen Erbgut genügen zu lassen. Ich umfasste mit meinen Gedanken den ganzen Erdkreis und fühlte, dass es mir unerträglich wäre, unter den Königen nicht der Erste zu sein. In dieser Gesinnung fiel ich mit einem kleinen Kriegsheer in Asien ein. Er kämpfte am Granikos einen großen Sieg, und nachdem ich mir Lydien, Ionien und Phrygien und kurz alles, was ich in meinem Wege fand, unterworfen hatte, kam ich nach Issos, wo mich Daraios mit mehr Tausenden erwartete, als ich ihm einzelne Männer entgegenzustellen hatte. Ihr könnt noch nicht vergessen haben, wie viel Tote ich an diesem einzigen Tage dem Hades zuschickte. Wenigstens versicherte der Fährmann, sein Nachen habe nicht ausgereicht, sondern er habe Flöße zusammenbinden müssen, um den größten Teil überzusetzen. Bei allen diesen Gelegenheiten war ich immer der Erste, der sich jeder Gefahr aussetzte und Wunden zu empfangen für rühmlich hielt. Und so drang ich, um dich nicht mit dem, was zu Tyros und Arbela geschah, aufzuhalten, bis zu den Indiern vor, bemächtigte mich ihre Elefanten, bezwang den Poros und machte den Ozean zur Grenze meines Reiches. Ja, Ich ging sogar über den Tanais und schlug die Skythen, ein tapferes Volk, das bloß zu Pferde zu streiten gewohnt war, in einer großen Schlacht. Ich erwies meinen Freunden Gutes und vergalt meinen Feinden, wie sie es um mich verdient hatten. Und wenn ich den Menschen ein Gott schien, so ist es ihnen zu verzeihen, dass sie um der Größe meiner Taten willen so etwas von mir glauben konnten. Endlich starb ich als König. Hören wir nun in ein Gespräch zwischen Vater und Sohn hinein. Philipp von Makedonien trifft im Hades auf seinen Sohn Alexander. Verfolgen wir einen Teil ihrer Unterhaltung, wie ihn Lukian in seinen Totengesprächen überliefert. Philippos. Nun, Alexander, da du tot bist, wirst du doch wohl nicht leugnen, dass du mein Sohn bist. Denn der Sohn des ägyptischen Gottes Ammon würde nicht gestorben sein. Alexander. Auch zweifelte ich nie daran, dass Philippos mein Vater und Amyntos mein Ahnherr gewesen sei. Ich ließ mir das Orakel in der Oase Siva bloß gefallen, weil es mir zu meinen Unternehmungen nützlich war. Wie? Was für einen Nutzen konntest du davon haben, wenn du dich wissentlich von Pfaffen betrügen ließest? Das ist nicht, was ich sagen will. Aber die barbarischen Völker, mit denen ich's zu tun hatte, wurden dadurch betäubt und verloren den Mut, dem vermeinten Gott zu widerstehen, so dass es mir ein leichtes war, Meister über sie zu werden. Dafür hast du aber auch an deinen so leichten Siegen über all das feigherzige, schlecht bewaffnete und hinter großen, aus Weiden geflochtenen Schilden versteckte Gesindel wenig Ehre. Wenn du Griechen zu bekämpfen gehabt hättest, wenn du, wie ich, mit den Phokäern, Böotiern und Athenern, mit schwer bewaffnetem arkadischen Fußvolk, mit thessalischer Reiterei dich hättest messen müssen, da möchtest du immer glauben, was Großes geleistet zu haben. Du findest also nichts Lobenswürdiges an meiner Liebe zu gefährlichen Abenteuern und dass ich zum Exempel der Erste war, der von den Mauern der Oxytraker in die Stadt sprang und dass ich mich in den Fall setzte, so oft verwundet zu werden. Nein, Alexander. Nicht, als ob ich es nicht für schön hielte, wenn auch ein König, um seinem Heer ein Beispiel zu geben, sich zuweilen der Gefahr zuerst aussetzt und rühmliche Wunden davonträgt, sondern weil es sich gerade für dich am wenigsten schickte. Denn da du für einen Gott passiertest, musstest du nicht, wenn man dich verwundet, blutend und ächzend aus der Schlacht wegtragen sah, in den Augen der Zuschauer lächerlich. Ammon, ein überwiesener Betrüger und Lügenprophet, und seine Priester als offenbare Schmeichler erfunden werden. Doch wer sollte nicht lachen, wenn er seinen Sohn Jupiters in Ohnmacht fallen und der Ärzte Hilfe bedürfen sieht? Und nun, da du vollends gar gestorben bist, meinst du nicht, dass eine Menge Leute über diese Mummerei bitterlich spotten werden, wenn sie den Leichnam des Gottes wie ein Klotz daliegen und so gut wie alle anderen Körper in Fäulnis und Verwesung gehen sehen? Alles, was du tun mochtest, war immer noch weniger, als was man von einem Gott erwarten konnte. Gleichwohl denken die Menschen nicht so von mir, sondern vergleichen mich mit Bacchus und Herkules. Wie? Du fällst ja auf einmal wieder in den Ton von Ammons Sohn? Schämst du dich nicht, Alexander, dich mit Herkules und Bacchus zu vergleichen? Und wirst du dir nicht endlich einmal diesen übermütigen Schwulst abgewöhnen, dich selbst kennenlernen und dir bewusst werden, dass du ein Toter bist? Der Vater redet also dem Sohn durchaus ins Gewissen und tadelt dessen Überheblichkeit und übersteigertes Selbstbewusstsein. Die Selbstgefälligkeit des Alexander wird auch Jahrhunderte später in einer bekannten Anekdote des Barock aufgegriffen. Peter Laurenberg schildert die Begegnung zwischen dem großen Alexander und dem berühmten und etwas wunderlichen Philosophen Diogenes, dem Diogenes, der angeblich in einem Fass gelebt haben soll. Bei dieser Begegnung wird deutlich, dass Alexander nicht nur überheblich, selbstgefällig und eitel war. Er war klug und hatte Humor. Peter Lauremberg, 1637. Der große Alexander, wie er zu Korintho war und jedermann ihm Glück wünschete, zum Teil, weil er den Krieg mit den Persern wollte angehen, vermeinete, Diogenes würde auch zu ihm kommen. Da er aber sah, dass Diogenes ausbliebe, ging Alexander selbst zu ihm und fand ihn in der Vorstadt liegen, lang ausgestreckt in der Sonne. Diogenes, ob er wohl den Alexandrum sahe und kannte, bekümmerte er sich doch weder um ihn noch um seine bei sich habende Gesellschaft. Alexander grüßete ihn freundlich und fragte, ob er nicht etwas bedürfte. Er solle es nur kühnlich fordern. Da antwortete Diogenes und sprach, »Ja, das nämlich begehre ich, dass du mir aus der Sonne weichest und beiseite gehst, auf dass mich die Sonne möge recht anscheinen.« Alexander lachte und ging davon, sprechend zu seinen Gefährten, »Wenn ich nicht wäre Alexander, so wollte ich Diogenes gerne sein.«
Schauen wir uns eine zweite Alexander-Darstellung in der Glyptothek an. Es ist der für die Forschung sehr wichtige, sogenannte Alexander Schwarzenberg. Denn in ihm sehen die Archäologen womöglich Anklänge an tatsächliche Gesichtszüge der historischen Gestalt Alexanders des Großen. Auch wird er bzw. die Statue, zu der der Kopf ehemals gehörte, vielleicht der Hand des Lysipp zugeschrieben. Das ist der griechische Starbildhauer, von dem Barbara bereits erzählte, der zu Lebzeiten Alexanders wirkte und dem Alexander nach seiner Thronbesteigung als einzigem erlaubte, ihn zu porträtieren. Wieder typisch für die Darstellungen von Alexander sind auch bei diesem Porträtkopf die Anastole, also das aufgeworfene Stirnhaar, die wallenden, in den Nacken fließenden Haupthaare und der fehlende Bart. Individuell erscheinen uns, im Vergleich mit anderen bekannten Alexanderbildnissen, physiognomische Merkmale wie das hagere Gesicht und die kleinen Augen, der schmale Mund und das kleine Kinn. Sie lassen den Dargestellten ernst und energisch erscheinen. Wir wissen, dass er selbst ein Interesse daran gehabt hatte, sich als Krieger und Herrscher der Öffentlichkeit zu präsentieren. An dieser Stelle verabschieden wir uns von dem großen Makedonen und werfen einen kurzen Blick auf andere Porträtbildnisse in der Glyptothek. Zeitlich später entstanden sind zwei auffallend expressiv gestaltete Porträtköpfe aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Sie stellen vielleicht Marius und Sulla dar, zwei bekannte und rivalisierende Staatsmänner aus der Zeit der späten Römischen Republik und dem damals wütenden Bürgerkrieg. Dieser führte ja bekanntlich zum Untergang der Republik und zur Etablierung des Kaisertums. Ich möchte nun gar nicht der Frage nachgehen, ob es hier tatsächlich um die beiden handelt, denn das ist in der Forschung umstritten, sondern ich möchte das Phänomen des republikanischen Porträts ansprechen und auf die expressive Art hinweisen, mit der nun bei den Römern in der Zeit vor Christi Geburt mit dem Thema Porträt umgegangen wurde. Vergleicht man diese beiden Köpfe mit denen des Alexander, dann fällt auf, dass sie vor Lebendigkeit und Expressivität strotzen. Wir neigen dazu, diesen Bildnissen aufgrund ihres Ausdrucks eine hohe Wirklichkeitsnähe zuzuschreiben. Aber stimmt das? Oder handelt es sich um ein Stilmittel der damaligen Zeit? Auffallend ist jedenfalls, dass in den Jahrzehnten vor Christi Geburt viele Porträtköpfe mit tiefen Furchen dargestellt wurden. Die Forschung fragte sich lange Zeit, ob die damaligen führenden Personen sich bewusst schonungslos realistisch, alt und faltig darstellen ließen oder ob diese Art der Darstellung von Alterszügen auf die Tradition der Totenmasken aus Wachs zurückgeht, die man damals von den Gesichtern der Verstorbenen abgenommen hat.
Wo hört Realität auf? Und wo fängt künstlerische Gestaltung an? Dies ist eine Grundfrage, ein Grundproblem nicht nur der Antike, sondern der Malerei und Bildhauerei aller Zeiten. Stellen wir einige kunsttheoretische Überlegungen an, angeleitet von Georg Simmel. Georg Simmel hat 1905 Auguste Rodin in Paris besucht. Wir sind also jetzt im 20. Jahrhundert, der Philosoph beim Künstler, der Begründer der modernen Soziologie beim größten Bildhauer seiner Zeit. Georg Simmel bei Rodin in Paris. In allem, was Rodin in diesen Stunden über Kunst sagte, vereinigte sich die Richtung auf das Hauptsächlichste und Substanzielle unter völliger Gleichgültigkeit gegen alles bloß Technische und Effektvolle mit einer unglaublichen Sensibilität für die feinsten Nuancen der Erscheinungen. Bei der Gestaltung eines Kopfes, erklärte er, ginge er von der Eiform aus. Diese erschien ihm, er brauchte natürlich den Ausdruck nicht, als das Urphänomen, aus dem sich alles entwickle. Im Eifer zeichnete er mir auf den Sockel einer eben fertigen Marmorbüste ein Ei und ließ aus diesem, wie durch Metamorphose, einen Kopf entstehen. Rodin: Der Hinterkopf ist darum das Entscheidende. Er ist der Träger für den ganzen Zusammenhang der Teile. Wenn ich in einer Ausstellung eine Büste von hinten sehe und der Hinterkopf ist nicht in Ordnung, so sehe ich sie mir gar nicht erst von vorne an. Sie kann nicht gut sein. Offenbar beherrschte die Wahrnehmung des Wirklichen in seinen subtilsten Zügen und namentlich in seiner organischen Einheit so sehr sein Bewusstsein, dass er die souveräne Umbildung in der künstlerischen Vision sozusagen gar nicht wahrnahm, sondern sich mit Leidenschaft als Naturalisten ausgab. Oder? Ich mache nur das nach, was ich sehe. Ich wies auf einen modellierten, höchst stilisierten Pferdekopf hin und fragte, ob er wirklich ein solches Pferd gesehen hätte. Non, naturellement, sagte er. Je modifie un peu. Worauf ich freilich nur zu sagen wusste, eh bien, ce peu, c'est Rodin. Was er seinen Naturalismus nannte, das hing eben an einem Begriff von Natur, über den wir uns nur sehr schwer verständigen konnten. Er zeigte mir unter anderen wundervollen altägyptischen und griechischen Bildwerken seines Besitzes einen ägyptischen Sperber. Eine Arbeit von streng geometrischer Stilisierung und absoluter Reduktion auf wenige entscheidende Linien und Flächen. Dies, sagte er, wäre ungefähr das größte Kunstwerk, das er kenne. Denn, und damit brachte er mich einigermaßen aus der Fassung, c'est la nature. Ich konnte ihm nur mühsam klarmachen, dass seine Natur etwas völlig anderes wäre als die des Naturalismus, ja eigentlich das Gegenteil davon, und vielmehr das, was das 18. Jahrhundert und besonders Rousseau unter diesem Begriff verstanden hatte. Nicht die unmittelbare einzelne Wirklichkeit, sondern das von dieser gerade überdeckte eigentliche Wesen, ein nur innerlich geschautes Ideal, das eher angibt, wie die Realität sein sollte, als wie sie ist. Das Auge des Künstlers, seine Wahrnehmung der Welt und deren Darstellung in der Skulptur oder Malerei, das ist die eine Seite. Dazu kommt als weitere Dimension die Aufnahme durch den Betrachter. Folgen wir noch einmal den Gedanken Georg Simmels, diesmal die Malerei im Fokus. Die Grundfragen stellen sich aber ebenso im Blick auf die Skulptur. Georg Simmel, das Problem des Porträts. Die allgemeine Meinung wird es für die Aufgabe der Malerei erklären, die Sichtbarkeit der Welt im Bilde, das heißt nach den Gesetzen künstlerischer Formung, darzustellen. Aber diese Sichtbarkeit der Welt enthält ein Problem, das diese einfache Formulierung nicht ohne weiteres verrät. Was wir nämlich an einem Menschen wirklich sehen, das bloß optische, sinnlich aufgenommene seiner Erscheinung, ist keineswegs dasselbe, was wir in der Gewohnheit des täglichen Lebens als das Sichtbare bezeichnen. Denn dieses angeblich Sichtbare ist ein buntes Gemenge des wirklich Gesehenen mit Ergänzungen äußerer und innerer Art, mit Gefühlsreaktionen, Schätzungen, Verknüpftheiten mit Bewegungen und Umgebungen. Dazu kommt der Wechsel in Standpunkt und Anteilnahme des Beobachters, kommen die praktischen Interessen, die sich zwischen Mensch und Mensch knüpfen. Kurz, der Mensch ist dem Menschen ein fluktuierender Komplex von Eindrücken aller Sinne und seelischen Assoziationen, von Sympathien und Antipathien, von Urteilen und Vorurteilen, Erinnerungen und Hoffnungen. All dies tritt uns mit der körperlichen Erscheinung des Menschen gegenüber. Andererseits sehen wir auch zu wenig. Wir bemerken unzähliges Sichtbare nicht, weil unsere Aufmerksamkeit sich nicht darauf richtet, weil kein praktischer Wert sich daran knüpft. Was wir populärerweise das Bild des Menschen nennen und auch eigentlich zu sehen glauben, ist sehr viel mehr und sehr viel weniger als eine wirkliche Sichtbarkeit. Dieses wirklich Sichtbare am Menschen herauszustellen, ist das erste Amt des Porträts. Das Auge des Malers hebt das rein optische Sinnenbild heraus. Es vollzieht die Abstraktion des rein Anschaulichen aus der verworrenen Wirklichkeit des Menschen. Nicht das jenseits der Sichtbarkeit Gelegene ist der malerische Gegenstand, sondern er selbst, rein als Erscheinung, wird durch Formung und Beleuchtung, durch Betonen und Zurückstellen, durch Verschieben und Weglassen, durch Aufbau und Wahl des Augenpunktes zu höchster Deutlichkeit gebracht. Rein nach den malerischen Forderungen, der Klarheit, der Charakteristik, der optischen Harmonie, ist es notwendig, dass dieser Mund so und so gebildet wird, wenn diese Nase dasteht, dass diese Augen gerade nur zwischen dieser Stirn und diesen Wangen stehen können. Die Struktur und Dynamik des ganzen Körpers unter der Haut, des ganzen Weltverhältnisses des Menschen, ist freilich in die Oberflächenbeschaffenheit eingegangen. Wie es Goethe sagt, es ist nichts in der Haut, was nicht im Knochen ist. Georg Simmel lebte in Berlin. Sein Haus in Berlin-Charlottenburg war ein Ort geistigen Austausches. Max Weber war hier ebenso zu Gast wie Rainer Maria Rilke. Rilke besuchte sogar die Vorlesungen von Georg Simmel. Und die beiden verband die Begegnung mit Auguste Rodin. Rilke war ein Jahr lang Sekretär bei Rodin in Paris. La Nature und deren Darstellung, darum geht es auch für den Dichter. Das Wort als Abbild. Rainer Maria Rilke: Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund, und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn, und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, hör ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Rainer Maria Rilke aus den Sonetten des Orpheus. Nur wer die Leier schon hob, auch unter Schatten, darf das unendliche Lob ahnend erstatten. Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem ihren, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wisse das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild.
Machen wir einen Sprung zurück in die Antike. Schauen wir uns die Porträtbildnisse der römischen Herrscher an und beginnen wir mit Augustus. Eines der berühmtesten Bildnisse des ersten römischen Kaisers steht in der Glyptothek. Es ist die Büste des Augustus mit der Bürgerkrone im Typus Prima Porta, so benannt nach einer berühmten Panzerstatue. Kurz zu den historischen Daten. Augustus war der erste römische Kaiser. Er herrschte um das Jahr 0, also zur Zeit der Geburt Jesu Christi. Er war der Neffe und Adoptivsohn von Cäsar und er gewann die Machtkämpfe, die nach dessen Ermordung 44 vor Christus folgten. Augustus war schließlich von 31 vor bis 14 nach Christus Alleinherrscher. Mit seinen Bildnissen beginnen die dynastischen Porträts der römischen Kaiserzeit. Augustus begründete die julisch-claudische Dynastie. Die frühesten Porträts von Octavian, so hieß Augustus eigentlich, erschienen auf Münzen. Mit diesem Geld bezahlte er sein Söldnerheer. Das Porträt auf den Münzen sollte die Soldaten ständig an die Loyalität erinnern, die sie ihrem Geldgeber schuldeten. Die Büste in der Glyptothek zeigt Augustus auf die Art, wie er sich seit dem Jahr 27 vor Christus zeigen wollte. Er legte damals eine neue Verfassung vor und erhielt vom Senat den Titel Augustus, also der Erhabene. Die Eichenlaubkrone zeichnete ihn als ersten Bürger der Republik aus, die er vorgab, wiederhergestellt zu haben. Augustus wählte eine Art von Bildnis für sich selbst aus, das sich auf das griechisch-klassische Ideal des 5. Jahrhunderts vor Christus stützte. Auffallend sind die heroischen Gesichtszüge. Der Kopf blickt beruhigt nach vorn, die Haarsträhnen liegen eng am Kopf an. Typisch ist das Zangen- und Gabelmotiv der Stirnhaare. Der Prima Porta-Typus ist der Haupttypus bei den Augustus-Porträts. Er wurde in das gesamte Reich exportiert. Wir kennen über 150 Exemplare. Er wurde mit geringen Variationen bis zum Tod des Augustus weiterverwendet. Auffallend ist, dass es keine Altersporträts von Augustus gibt. Offenbar bestand damals kein Interesse daran, reales Alter darzustellen.
Zwei literarische Zeugnisse habe ich zu Augustus ausgewählt. Zum einen die Beschreibung von Sueton, der auch als Kaiserbiograf betitelt wird. Sueton hat Lebensbeschreibungen berühmter Kaiser erstellt und bringt uns auch die menschliche Seite dieser Herrscher näher. So auch von Kaiser Augustus. Zum anderen hat Augustus selbst Zeugnisse verfasst, die uns unter dem Titel Res Geste Divi Augusti, die Taten des göttlichen Augustus, überliefert sind. Wer war Augustus? Machen wir uns ein Bild. Sueton. Als ganz junger Mensch wurde ihm vielerlei Schimpfliches nachgesagt. Sextus Pompeius schalt ihn einen weibischen Weichling. Marcus Antonius sagte ihm nach, er habe die Adoption seines Oheims, des Cäsar, durch unkeusche Preisgebung verdient. Lucius, des Marcus Bruder, er habe seinen zuerst von Cäsar genossenen Leib auch dem Aulus Hirtius in Spanien für 300.000 Sesterzien preisgegeben. Und um das Haar an seinen Schenkeln weicher zu machen, dasselbe häufig mit glühenden Nussschalen abgesenkt. Seine Liebschaften mit verheirateten Frauen stellen jedenfalls selbst seine eigenen Freunde nicht in Abrede, obschon sie allerdings entschuldigend hinzufügen, hier sei nicht Wollust, sondern Politik als Motiv im Spiele und solche Buhlschaften für ihn das Mittel gewesen, um so leichter die Anschläge seiner Gegner durch deren Frauen auszukundschaften. Gestichelt wurde auch auf ihn wegen seiner übergroßen Begier nach kostbarem Hausrat und korinthischen Gefäßen, sowie auf seinen Hang zum Würfelspiele. Von diesen, soll man sagen, Anschuldigungen oder boshaften Verleumdungen hat er die schimpfliche Beschuldigung unnatürlicher Wollust am leichtesten durch die Keuschheit seines damaligen gleichzeitigen und späteren Lebens widerlegt. Desgleichen den gehässigen Vorwurf der Prunkliebe, indem es Tatsache ist, dass er nach der Eroberung von Alexandria mit Ausnahme eines einzigen Kelches von dem gesamten königlichen Hausrate für sich nicht das geringste zurückbehielt und bald darauf auch das zum täglichen Gebrauche dienende goldene Tafelgeschirr samt und sonders einschmelzen ließ. In den Netzen der Frauenliebe dagegen blieb er sein Leben lang verstrickt und war auch in späteren Jahren, wie die Rede geht, ein großer Freund junger Mädchen, die er von überall her, sogar durch Vermittlung seiner eigenen Frau, sich zu verschaffen wusste. Das Gerede über sein Würfelspiel ließ er sich vollends in keiner Weise anfechten und spielte ohne Hehl und Heimlichkeit zu seinem Vergnügen fort, selbst noch als Greis. Seine Körpergestalt war überaus schön und durch alle Altersstufen von großer Anmut, obschon er alle Toilettenkünste verschmähte und in Betreff seiner Haarfrisur so unbekümmert war, dass er sein Haar in Eile von mehreren Friseuren zugleich schneiden und den Bart bald mit der Schere, bald mit dem Messer abnehmen ließ und unter der Zeit immer entweder etwas las oder schrieb. Sein Gesichtsausdruck war, er mochte nun reden oder schweigen, von Ruhe und Heiterkeit. Seine Augen waren hell und glänzend, Er mochte gern, dass man in ihnen eine gewisse göttliche Kraft fand und freute sich, wenn jemand, der ihn scharf anblickte, wie von der Sonne geblendet das Auge niederschlug. Doch sah er im Alter mit dem linken weniger scharf. Seine Zähne waren abstehend, klein und schadhaft, sein Haar sanft gewellt und ins Gelbliche spielend, die Augenbrauen zusammengewachsen, die Ohren mittelgroß, die Farbe ein Gemisch von Sonnenbraun und Weiß. Seine Statur war kurz, etwa 1,70 Meter, doch verdeckte die Schönheit und das Ebenmaß der Glieder diesen Umstand, der sich nur durch Vergleichung bemerkbar machte, wenn er neben einem schlanker Gewachsenen stand. Hüftgelenk, Schenkel und Wade der linken Seite waren minder kräftig als die der rechten und er hinkte zuweilen infolge dieser Schwäche. Stellte sich aber durch den Gebrauch von warmen Sandbädern und Schilfumschlägen immer wieder her. Bei dieser großen Schwächlichkeit des Körpers hielt er sich indessen durch äußerste Sorgfalt der Diät aufrecht. Die kriegerischen Waffen und Reitübungen gab er gleich nach den Bürgerkriegen auf und ging dafür anfangs zum Ball- und Ballonspiel über. Später machte er sich nur noch Bewegung durch Spazieren, Reiten oder spazieren gehen, wobei er in einen Überwurf von Leder oder Linnen eingehüllt am Ende der Bahn jedes Mal in kleinen Sprüngen lief. Zur geistigen Abspannung fischte er auch wohl mit der Angel oder spielte mit Würfeln. Die Beredsamkeit und die übrigen zur freien Bildung gehörenden Künste trieb er von früher Jugend an mit großem Eifer und höchstem Fleiße. Im Mutinensischen Kriege soll er, trotz der auf ihm lastenden Geschäfte, dennoch täglich gelesen, geschrieben und Redeübungen gehalten haben. In der Folgezeit sprach er weder im Senate noch zum Volke oder zum Heere, ohne vorher die Rede meditiert und schriftlich ausgearbeitet zu haben, obschon ihm bei unvorhergesehenen Fällen die Fähigkeit, aus dem Stegreife zu reden, keineswegs mangelte. Um ferner nicht in den Fall zu kommen, einen Gedächtnisfehler zu begehen oder Zeit auf das Auswendiglernen zu verschwenden, machte er sich's zum Gesetz, alles abzulesen. Selbst Unterredungen mit Einzelnen, ja sogar die wichtigeren mit seiner Gemahlin Livia, hielt er nach schriftlich in seinem Taschenbuche verzeichneten Notizen, um nicht ohne solche Vorbereitung zu viel oder zu wenig zu sagen. Der Klang seiner Sprache war anmutig und von einem eigentümlichen Wohllaut des Organs. Auch übte er dasselbe fleißig bei dem Stimmlehrer. Im sprachlichen Ausdruck strebte er nach geschmackvoller Wahl der Worte und Einfachheit der Diktion und vermied alle gekünstelten Pointen. Überhaupt wandte er die höchste Sorgfalt darauf, den Gedanken möglichst klar auszudrücken. Soweit Sueton. Und nun Augustus selbst aus seinen Aufzeichnungen »Die Taten des göttlichen Augustus«. Macht euch auf diverse Zahlen gefasst. Augustus. Die Taten des göttlichen Augustus. Mit 19 Jahren habe ich aus privater Initiative und aus eigenen Mitteln ein Heer aufgestellt, mit dem ich dem Staatswesen, das durch die Gewaltherrschaft einer politischen Machtgruppe unterdrückt wurde, die Freiheit wiedergab. Um dessen Willen hat mich der Senat im Konsulatsjahr des Gaius Pansa und Aulus Hirtius mit ehrenden Beschlüssen in seine Körperschaft aufgenommen, mir den Rang eines Konsuls bei den Abstimmungen zuerkannt, sowie die militärische Befehlsgewalt übertragen. Dafür, dass der Staat keinen Schaden erleide, hieß er mich im Range eines Proprätors zugleich mit den Konsuln Sorge tragen. Das Volk aber wählte mich im selben Jahr zum Konsul. Zweimal habe ich den Triumph gefeiert in Form der Ovation und dreimal in Form des kurulischen Triumphs. 21 Mal wurde ich zum Imperator ausgerufen. Der Senat hatte noch mehr Triumphe für mich beschlossen, die ich jedoch alle zurückwies. Den Lorbeer von den Rutenbündeln legte ich auf dem Kapitol nieder, nach Erfüllung der Gelübde, die ich vor jedem Krieg feierlich abgelegt hatte. Wegen der von mir oder von meinen Feldherren unter meinem Oberbefehl zu Wasser und zu Lande erfolgreich geführten Feldzüge beschloss der Senat 55 Mal ein Dankfest für die unsterblichen Götter. Die Tage aber, an denen auf Beschluss des Senats Dankfeste gefeiert wurden, waren 890 an der Zahl. Als ich mein 13. Konsulat verwaltete, gaben mir der Senat, der Ritterstand und das römische Volk einmütig den Titel Vater des Vaterlandes. Sie beschlossen, dies solle inschriftlich verzeichnet werden, in der Vorhalle meines Hauses, sowie in der Curia Julia und auf dem Augustusforum auf der Basis des Viergespanns, das mir dort auf Senatsbeschluss hin errichtet worden war. Während ich dies schreibe, bin ich in meinem 76. Lebensjahr.
Verlassen wir Augustus und machen zeitlich einen großen Sprung ins 2. Jahrhundert nach Christus zu Marc Aurel, dem Philosophenkaiser. Er herrschte von 161 bis 180 nach Christus. Marc Aurel stammte aus einer spanischen Familie, hatte eine umfassende und sorgfältige Erziehung genossen, war wohlgebildet und der Philosophie zugeneigt. In seinen letzten 10 Lebensjahren hat er seine berühmten Selbstbetrachtungen verfasst. Barbara wird uns davon gleich berichten. Wie ließ sich dieser gebildete und feinsinnige Kaiser darstellen? In der Glyptothek gibt es eine sogenannte Panzerbüste. Sie zeigt Marc Aurel als Militär, also mit Brustpanzer und kurzem Mantel, aber auch als Intellektuellen mit einem sogenannten Philosophenbart. Die Büste wurde zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung gefertigt. Damals war Marc Aurel 40 Jahre alt. Erste Anzeichen seines Alters sind feine Falten in den Augenwinkeln und Tränensäcke. Auffallend sind seine vielen kleinen Locken, die dicht am Kopf anliegen, und sein ebenso gelockter kurzer Vollbart. Der Bart ist typisch für das 2. Jahrhundert nach Christus. Er war damals in Mode. Eigentlich alle Männer trugen Vollbart. Individuell erscheinen die relativ blassen Gesichtszüge mit hochgewölbten Brauen und die weit über die Augen herabhängenden Oberlider. Das scheint ein Familienmerkmal gewesen zu sein, das auch die Gesichtszüge seines Sohnes Commodus zierte. Apropos Familie. Auch von Marc Aurels Ehefrau gibt es viele Bildnisse, zwei davon in der Glyptothek. Sie hieß Faustina Minor und war die Tochter von Kaiser Antoninus Pius. Dieser wiederum war der Adoptivvater von Marc Aurel. Wir sind im 2. Jahrhundert nach Christus, in der Zeit der Adoptivkaiser. Faustina Minor erhielt nach jedem Kind, das sie auf die Welt brachte, ein neues Bildnis. Das diente als Vorlage für Porträtstatuen von ihr, die im ganzen Reich aufgestellt wurden. Nachdem sie 13 Kinder geboren hatte, darunter zweimal Zwillinge, erhielt sie insgesamt 11 Bildnisse als Vorlagen für solche Statuen. Fruchtbarkeit war damals eins der wichtigen Kriterien für alle Frauen und eine hoch angesehene Eigenschaft. Natürlich haben nicht alle der 13 Kinder überlebt, 7 sind im Kleinkindalter gestorben. Stellt man alle 11 Bildnistypen von Faustina Minor nebeneinander, so erkennt man tatsächlich eine gewisse Veränderung und Reife im Laufe der Zeit über die Frisur und über ihre Gesichtszüge. Überhaupt waren die Frisuren der Kaiserinnen und der Kaiser wichtige Aushängeschilder. Sie waren mode- und stilbildend und wurden von vielen Menschen im Römischen Reich nachgeahmt.
Astrid hat bereits darauf hingewiesen, dass Marc Aurel Selbstbetrachtungen verfasst hat. Ein kleiner Ausschnitt aus diesem Werk. Wenn du des Morgens nicht gern aufstehen magst, so denke, ich erwache, um als Mensch zu wirken. Warum sollte ich mit Unwillen das tun, wozu ich geschaffen und in die Welt geschickt bin? Bin ich denn geboren, um im warmen Bette liegen zu bleiben? Aber das ist angenehmer. Du bist also zum Vergnügen geboren, nicht zur Tätigkeit, zur Arbeit? Siehst du nicht, wie die Pflanzen, die Sperlinge, die Ameisen, die Spinnen, die Bienen alle ihr Geschäft verrichten und nach ihrem Vermögen der Harmonie der Welt dienen? Und du weigerst dich, deine Pflicht als Mensch zu tun, eilst nicht zu deiner natürlichen Bestimmung? Aber man muss doch auch ausruhen. Freilich muss man das. Indes hat auch hierin die Natur eine bestimmte Grenze gesetzt, wie sie im Essen und Trinken eine solche gesetzt hat. Du aber überschreitest diese Schranke. Du gehst über das Bedürfnis hinaus. Nicht so in den Äußerungen deiner Tätigkeit. Hier bleibst du hinter dem Möglichen zurück. Du liebst dich eben selbst nicht, sonst würdest du auch deine Natur und das, was sie will, lieben. Diejenigen, die ihr Handwerk lieben, arbeiten sich dabei ab, vergessen das Bad und die Mahlzeit. Du aber achtest deine Natur weniger hoch als der Erzgießer seine Bildformen, der Tänzer seine Sprünge, der Geizhals sein Geld, der Ehrgeizige sein bisschen Ruhm. Lebe in der Gemeinschaft der Götter, der aber lebt in Gemeinschaft mit ihnen, der ihnen stets eine Seele zeigt, die mit dem ihr beschiedenen Lose zufrieden ist und alles das tut, was der Genius will, den Zeus als einen Sprössling seines eigenen Wesens ihm zum Vorsteher und Führer beigegeben hat. Dies ist aber eines jeden Verstand und Vernunft. Was bleibt nun von all der Herrlichkeit? Enden wir unseren heutigen Podcast mit Wilhelm Busch. Der Ruhm. Der Ruhm, wie alle Schwindelware, hält selten über 1000 Jahre. Zumeist vergeht schon etwas eher die Haltbarkeit und die Couleur. Ein Schmetterling voll Eleganz, genannt der Ritter Schwalbenschwanz, ein Exemplar von erster Güte, begrüßte jede Doldenblüte und holte hier und holte da sich Nektar und Ambrosia. Mitunter macht er sich auch breit in seiner ganzen Herrlichkeit und zeigt den Leuten seine Orden und ist mit Recht berühmt geworden. Die jungen Mädchen fanden dies entzückend, goldig, reizend, süß. Vergeblich schwenkten ihre Mützen die Knaben, um ihn zu besitzen. Sogar der Spatz hat zugeschnappt und hätt ihn um ein Haar gehabt. Jetzt aber naht sich ein Student, der seine Winkelzüge kennt. In einem Netz mit engen Maschen tät er den Flüchtigen erhaschen. Und da derselbe ohne Tadel, spießt er ihn auf die heiße Nadel. So kam er unter Glas und Rahmen mit Datum, Jahreszahl und Namen und bleibt berühmt und unvergessen, bis ihn zuletzt die Motten fressen. Man möchte weinen, wenn man sieht, dass dies das Ende von dem Lied.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Findt.
Das war Antike hören, der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.